Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Wer hat das damals nur geschafft, dieses Video zu drehen, in dem der österreichische Vizekanzler dicke, korrupte Deals eingeht?
Ich habe das Ibiza-Video gemacht. Also gemacht. Ich habe es geplant. Ich war vor Ort. Ich habe Kameras aufgestellt.
Ja, das ist der Mann, der dieses Ibiza-Video gedreht hat. Sie erinnern sich bestimmt die Strache-Affäre oder Ibiza-Affäre oder Ibiza-Gate. Es gab viele Formulierungen für dieses große Beben, was damals durch die österreichische Politik gegangen ist. Ausgelöst eben durch dieses Ibiza-Video, wo man den damaligen österreichischen Vizekanzler Hans-Christian Strache sieht, wie er millionenschwere korrupte Deals eingeht mit einer vermeintlichen russischen Oligarchentochter. Alles sehr gut sichtbar, sehr gut verständlich. Die Regierungskoalition war damit passé 2019. Lange wusste man nicht, wer genau hinter diesem Video steckt, wie das genau entstanden ist. Aber jetzt spricht der Mann, der dieses Video geplant hat und gedreht hat, ausführlich. Julian Hessenthaler heißt er, ist ein österreichischer Privatdetektiv. Der war jetzt 2,5 Jahre in Haft, aber nicht wegen dem Ibiza-Video. Dafür gab es gar keine Anklage, sondern wegen Verkauf von Drogen und wegen Urkundenfälschung. Und er sagt jetzt nach seiner Freilassung in diesem Interview, das war alles politisch motiviert. Das Interview ist erschienen bei Korrektiv. Und ich habe gesprochen mit dem Mann, der dieses Interview geführt hat, mit Jean Peters. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie er denn überhaupt in Kontakt treten konnte mit Julian Hessenthaler, wenn der bis vor ein paar Tagen eigentlich noch in Haft saß.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich fange erstmal mit einer ganz kleinen Korrektur an, denn das ist ja eine so komplexe Geschichte mit so vielen Details, dass man da, wir als Korrektiv natürlich gucken, dass jedes Detail korrekt ist,
unbedingt,
wie es im Namen steht. Es ist nicht das erste Interview mit ihm, es ist das erste Interview in Freiheit. Also der hat schon im Podcast schon mal geredet, als er im Knast saß, immer unter Beobachtung. Mhm. Und jetzt ist er raus und ich kenne ihn ja selber schon seit, wann war denn das? 2018 haben wir uns das erste Mal getroffen, auch in so einer wirklich, das hatte ich auch bis dahin so noch nicht erlebt, es war in einem China-Restaurant mit Blick auf das UNO-Gebäude da in Wien auf der Halbinsel und dann zeigte er mir das Video und ich musste auch diese Brille anziehen, um das sehen zu können, auf dem Laptop mit Kopfhörern, also es war alles so sehr geheimdienstmäßig.
Ja.
Und da fragte man sich schon, wer ist denn das? Also ist das, warum läuft jemand mit solchem heißen Material 2 Jahre rum und es geht nicht ans Licht? Das riecht doch nach Geheimdienstmaterial und nach so Schubladenmaterial, womit man irgendwie Politikerinnen, Politiker unter Druck setzen kann. Aber nach all dem, was ich sagen kann, scheint es nicht so zu sein. Dazu viel später.
Dann, ja, genau.
Wurde es veröffentlicht. Er kam, also ich habe ihn dann als, dann habe ich bei Jan Böhmermann angefangen zu arbeiten. Habe ihn dann dort auch vorgestellt. Wir wissen alle, daraufhin wurde es publik und schwuppsdiwupps, die Bälle rollen und er landet, ist auf der Flucht. Das Video wird veröffentlicht. Ein Jahr später landet er im Knast.
Okay, also schon eine lange Vorgeschichte. Sie kennen ihn schon lange, deshalb vielleicht öffnet er sich auch so gut Ihnen gegenüber. Lassen Sie uns ein bisschen über ihn sprechen. Also über ihn auch gleich, aber erstmal nochmal über diese Geschichte. Also weil alle haben sich ja ganz lange gefragt, wer steckt da dahinter? Was für eine Motivation? Wie kann man das zusammenfassen? Was war die Motivation von diesem Privatdetektiven, dieses Video zu drehen?
Ja, Erzählungen gibt es da viele in der Tat. Also es gibt verschiedenste Stränge, wie man das sagen kann. Ich mag es ja ganz gerne, so habe ich es im Text angedeutet, über die Überschriften, das ist eigentlich eine triefende Männergeschichte. Also all das, was man an dieser, heutzutage nennt man es ja, toxische Männlichkeit sehen kann. Erstmal gab es einen Bodyguard, das war der Bodyguard von Strache, der war sehr gekränkt. Ja, das ist mein Eindruck. Mein persönlicher Eindruck war, er hatte Krebs und wurde dann entlassen von dem tollen, seinem tollen Chef, für den er sein Leben lassen würde. Und war sehr gekränkt, fing an, was machen Männer in der Situation? Die wollen sich rächen. Ja, also hat er Quittungen gesammelt, wie Strache da gar nicht der Saubermann ist. So ging das dann weiter und dann gab er seinem Anwalt. Der Anwalt ist irgendwie, will dann auch so ein cooler Typ sein und will dann vielleicht seine Midlife-Crisis überwinden und sagt, komm, dann machen wir was. Fragt dann den Julian Hessenthaler bei Zigaretten und Getränken, lass uns da was tun, leg Geld auf den Tisch. Und plötzlich geht es an dieses, auch typisch männlich, ich schuld dir was, du schuldest mir was, hier, dies, das und so. Und so ging das dann weiter bis eben, und wenn man sich anguckt, was da im Ibiza-Video passiert, das sind Männer, die zeigen, was für dicke Eier die haben und brüsten sich vor dieser angeblichen Oligarchennichte. Das ist, glaube ich, eine der, so blöd es auch ist, ja, ich habe keinerlei Hinweise für Geheimdienstmanipulation gefunden. Ich glaube, das war so eine Cowboy-Geschichte. Ja? Das war gucken, wie weit kann ich gehen, und dann plötzlich hat man dieses heiße Material und steht dann da.
Okay, also man will sich irgendwie präsentieren den anderen gegenüber, Männlichkeit. Aber er sagt ja auch in diesem Video, was sie mit ihm gedreht haben, Folgendes, da gibt es noch eine andere Motivation.
Absolut,
wir hören mal.
Ich habe tatsächlich eine Idee gehabt, die mich schon davor umgetrieben hat, nämlich dass Russland oder russlandfreundlichen Akteuren Einfluss nehmen auf die europäische Politik, speziell auf die rechtspopulistischen Seiten der europäischen Politik.
Also da gibt es eine politische Motivation, so sagt er das zumindest. Ja. Ist er denn politisch aktiv? Hat er da so eine Agenda? Oder ich meine, also da muss man ja auch erstmal dranbleiben an so einem großen Projekt. Ja. Vielleicht ist da doch mehr als nur so ein Männlichkeitsding.
Ja, absolut, absolut. Das sagt er im Interview auch, das bei Korrektiv auch auf der Webseite zu finden ist, ausführlich. Also da geht er auch viel tiefer nochmal. Er redet über Steve Bannon, der damals das Institut da in Italien gründen wollte. Er erzählt davon, wie sich die russischen Propaganda-Organisationen an die rechten Parteien in Europa wendeten. Und man merkt da, natürlich ist ein hochpolitischer Geist auch. Ich meine, wenn jemand eine Neonazi oder eine extrem radikal rechte Regierung stürzt, ja, also und da so massiv gegen vorgeht, natürlich ist er politisch aktiv. Das ist ja, das kann man ja, ist gar keine Frage. Mhm. Und das finde ich auch, ich meine, das ist jetzt auch vielleicht fast gemein von mir gewesen, das wieder auf diese sozusagen menschliche Ebene runterzunehmen. Und diese verschiedenen Stränge vereinen sich aber, ja. Es gibt sozusagen eine politische Ebene, es gibt eine menschliche Ebene und es gibt auch mit Sicherheit verschiedene ökonomische Interessen, die hier und da eine Rolle gespielt haben. Und das ist eine Geschichte wie so ein Kaninchenbau. Ja? Ständig sind irgendwelche Abzweigungen und man fragt sich, wer hat wie, wo, was.
Und es ist auch ein bisschen faszinierend, ihm zuzuhören, finde ich. Also wenn der das erzählt, wie er das alles vorbereitet hat, dieses Ibiza-Video, dann klingt das manchmal so, als hätte er einen Film inszeniert. Wir hören nochmal einen Ausschnitt.
Ja. Wir haben für Bodyguards gesorgt natürlich, die vor der Tür gewartet haben. Ein Maybach, der vorfährt. Ein dementsprechendes Outfit für diese Oligarche mit Klunker und Rolex und was auch immer halt so dazugehört, um zu vermitteln, dass man Geld zum Wegwerfen hat.
Okay, also dieses Männlichkeitsdings, das kann man da schon raushören auf jeden Fall. Aber ich habe mich trotzdem auch gefragt, also wie hat er das alles gemacht, so viel Geld, wo kam dieses ganze Geld her? Er sagt, er hat diesen Ibiza-Dings nur in 48 Stunden geplant und umgesetzt. Wie genau ist es vonstatten gegangen?
Ja, das war schon, also 48 Stunden ist der Moment, wo die entscheiden, nach Ibiza zu fliegen und das dort durchzuziehen, so sagt er es zumindest. Aber davor, die Anbahnung war sehr, sehr, sehr lang. Also das, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Der Anwalt, mit dem er sich traf, der diese Quittungen hatte, die belegen, dass Strache irgendwie Schabernack mit dem Geld der Partei sich bedient an der Parteikasse, was ja illegal ist. Das ist eine Straftat. Aber da wollten die auch eins drauflegen und dann überlegten die, wie das in Wien ist. Jeder kennt jede und ich kenne doch da eine Immobilienmaklerin beziehungsweise meine Freundin und die kennt wieder den Strache und den Gudenus. Gudenus ist der linke, rechte Arm von Strache und so weiter. Und dann machen die das erste Treffen mit diesem Maybach, der vorfährt, wie wir gerade gehört haben. Und dann fällt auf, ach du Scheiße, ich habe keine SD-Karten eingelegt, ich habe nichts aufgenommen. Mhm. Das heißt, ganz viel Geld, was er da um sich geworfen hat, war weg und dann ging es weiter. Dann machen wir es halt nochmal. Und dann gab es ganz viele Treffen. Immer wieder, auch auf dem Café zwischendurch und eine Freundschaft, Vertrauen baut sich auf. Immer mit diesem Gudenus, mit der kleineren Nummer, dem damaligen Vizebürgermeister.
Von Wien.
Und dann, so erzählt es Hessenthaler, irgendwann nachts um 4, alle schön berauscht schon, sagen dann, also irgendwie spät gesoffen, sagt der Gudenus irgendwann von sich aus, lass uns doch die Kronenzeitung kaufen. Und der hat es wohl angeblich ins Spiel gebracht und dann sagt Hessenthaler, da hat er gesehen, jetzt geht es richtig um was Großes. Mhm. Und hat er gesagt, du, wenn wir das machen wollen, dann muss ich mit deinem Chef reden, weil schön, du bist viel zu. Also und das kommt ganz gut rüber in dem Video. Ob das jetzt so stimmt, ist natürlich seine Perspektive. Ne? Das muss man natürlich immer dazu sagen. Ja. aber das ist so ganz schnell die Anbahnung.
Ja, genau. Und ich finde auch genau diesen Punkt, den Sie gerade genannt haben, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil er ist ein guter Geschichtenerzähler. Mhm. Und er sagt es ja selber auch über seinen Job. Als Detektiv muss man auch gut Geschichten erzählen. Man muss die Leute von allem überzeugen. Man muss Schauspieler sein. Und dann sieht man den hier da so sitzt und diese Geschichte erzählt. Ja. Wie haben Sie ihn denn wahrgenommen und haben Sie auch irgendwie Zweifel gehabt, vielleicht an dem, was er da erzählt?
Na, es ist mein Job, Zweifel zu haben. Ne? Also in dem Augenblick muss ich natürlich mich fragen, die ganze Zeit, instrumentalisiert er mich? Bin ich da jetzt gerade, komme ich da gerade, ich nenne was rein, dass ich mich am Ende in die Nesseln setze? Und es gibt ja nicht nur das, was er gesagt hat, sondern es gibt auch die Gerichtsakten und es gibt die verschiedenen Vernehmungsprotokolle und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man sich das anguckt, abgesehen von dem, was er gut erzählen kann. Und da muss man einfach erstmal sagen, so wie ich ihn wahrgenommen habe, ist er ein Mensch, der etwas gemacht hat, was größer war als er selbst. Ja, er hat eine Regierung zu Sturz gebracht. Und das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat. Und das will ich mir auch gar nicht anmaßen. In dem Sinne habe ich ihn dafür, das respektiere ich jetzt erstmal schon mal, erkenne ich an, habe ich ihn als ziemlich geradeaus denkenden Typen wahrgenommen, der auch genau weiß, was er sagt und wie er es sagt. Mhm. Und das würde ich an seiner Stelle ihm auch geraten, gut drüber nachzudenken, was er sagt und wie er es sagt. Deswegen würde ich ihn deswegen erstmal nicht als manipulativ oder irgendwie sowas bezeichnen. Mhm. Ich habe ihn auch in seiner Beziehung zum Anwalt und so weiter, den ganzen Prozess, als sehr loyalen Menschen. Also ich glaube, 9 von 10 hätten viel früher schon alle möglichen Leute verraten und um sich geschossen, hat er nicht. Ja? Also da muss ich sagen, Respekt. Das Entscheidende ist aber die Geschichte, die man sich anguckt, wie die österreichische Justiz vorgegangen ist.
Ja.
Das ist erschreckend.
Ja. Genau, das ist ja nochmal der andere Punkt, wo er dann zum Schluss drauf kommt und was nochmal was Neues ist, wo er eben sagt, er spricht über die Verurteilung und sagt, dass er unschuldig ist und dass diese Verurteilung gegen ihn politisch motiviert ist. Also nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, der war 2,5 Jahre in Haft, aber nicht wegen dem Ibiza-Video, sondern ihm wurde vorgeworfen, Drogen, also Verkauf von Drogen und Urkundenfälschung. Und für ihn ist das ein Skandal. Wir hören mal, wie er das sagt.
Du brauchst ein bisschen Fantasie.
Nehmen wir das hier.
Und das sage ich jetzt nicht, weil ich subjektiv davon betroffen bin, sondern weil es einen Weg vorzeichnet, eine Blaupause liefert, für wie man jemanden politisch unbeliebten oder sonst wie ungewollten Akteur ausschaltet, indem man ihn einfach strafrechtliche Vergehen beschuldigt.
Also er sagte, er wurde, weil er politisch ungewollt war, ausgeschaltet. Was haben Sie herausgefunden über diese Verurteilung?
Naja, da gibt es halt 2 verschiedene Wege, das zu beurteilen. Der eine ist zu sagen, es ist möglich, ein Ibiza-Video zu veröffentlichen und gleichzeitig Drogen zu verkaufen. Was soll der Quatsch? Es gab halt einen rechtsstaatlichen Prozess und er wurde verurteilt. Mhm. Wenn man sich aber anguckt, dass es ganz zufällig zum selben Zeitpunkt war, dass man plötzlich sagt, ach, was könnte denn da sein? Es wurde wegen Erpressung gegen ihn gefahndet, konnte man nicht belegen, weil er niemanden erpresst hat offensichtlich. Also ich mach's mal ganz kurz, es gibt so viele Details und ich glaube, der wichtigste ist, oder 2 wichtigste ist, es wurde nirgendwo Koks gefunden, er soll ja Koks verkauft haben. Es wurden keine Fingerabdrücke gefunden, es wurde keine Telefonüberwachung gefunden, wo er darüber geredet hätte, gar nichts. Also es gibt sozusagen keinen physischen, forensischen Beweis, dass er es getan hat. Was es gibt, sind 2 Hauptbelastungszeugen. Diese 2 Hauptbelastungszeugen sind unter anderem bezahlt worden über Bande von dem Wettspielkonzern Novomatic und vom Lobbyisten, der im Ibiza-Video schlecht benannt wurde. Mhm. Also das sind so Momente, wo ich sagen würde als Richter, okay, Vorsicht, das gucke ich mir ganz genau an. Und dann geht man ins Urteil und schaut, und das haben wir auch erst jetzt veröffentlicht und gesehen, zum einen wurde seine Anwaltspost gelesen, was man eigentlich nur mit Terrorverdächtigen macht üblicherweise. Auch rechtsstaatlich problematisch. Und dann im Urteil gibt es einen Widerspruch, nämlich Hauptbelastungszeugen sagen etwas ganz anderes, als was im Urteil dann genutzt wurde. Mhm. Wo man denkt, also hast du dich damit beschäftigt als Richter wirklich? So, und das ist jetzt alles das eine. Da kann man jetzt sagen, ach, ihr wieder Rache und Freundelswirtschaft und Männer haben sich gegenseitig geholfen, sind vielleicht politisch, ja, kann ein politischer Prozess sein. Würde ich die Frage stellen. Aber was heißt das für Deutschland? Weil ein Detail, was wir jetzt auch veröffentlicht haben, ist, dass eine Kanzlei, da haben die mit Rechtshilfegesuch aus Österreich nach Deutschland eine Funkzellenabfrage gemacht. Ja? Das heißt, was passiert jetzt, wenn wir in Europa Staaten haben, wo wir sagen, was macht ihr denn da? Kann jetzt Orban als nächstes auch kommen und sagen, ja, ich würde gerne ein paar Journalisten überwachen lassen und ich mache Rechtshilfegesuch. Als europäischer Staat sind wir verpflichtet, dann dem nachzukommen und alles hat seine Ordnung. Mhm. Das ist, glaube ich, der Moment, wo ich sagen würde, Vorsicht, wir müssen da auch als Europäische Union drauf gucken und die Rechtsstaatlichkeit überprüfen.
Okay, also das kann man mitnehmen, da genauer hinzugucken und auch kritisch zu schauen. Er sagt eben, ja, zu Unrecht, wissen wir jetzt nicht genau. Was ich an dieser ganzen Geschichte total spannend fand, ist, dass er das geschafft hat, wie Sie auch gesagt haben, er ist etwas Größeres geschaffen als er selbst. Er hat irgendwie Wirklichkeit inszeniert, wie er das beschreibt, was die da alles aufgefahren haben, um diesen Strache reinzulegen. Ich habe da auch an Ihre Arbeit gedacht, weil Sie sind bei Korrektiv, aber Sie sind ja auch Aktionskünstler. Sie sind vom Peng-Kollektiv für politische Aktionskunst. Sehen Sie da Ähnlichkeiten? Ist es auch so eine Art politische Aktionskunst, die er da gemacht hat?
Na, sagen wir so, ich habe natürlich eine Fachnähe gehabt, als wir über die Strategien gesprochen haben. Ich habe da natürlich genau hinhören können, weiß, was es heißt, gestresst zu sein, weil man die Kamera-SD-Karten richtig aufstellen will, weiß auch teilweise, wie überrascht man ist, wenn man, ich hatte ja auch mal eine Undercover-Recherche gemacht, auch für Korrektiv in dem Fall, wo wir die Klimaleugner-Szene, da haben wir da mit Leuten gesprochen und wie der mir plötzlich alles erzählte, die eigene Korruption offenlegte und so, wie er Medien manipulieren will als Klimawandel-Leugner-Institut. Klar, da waren wir, hatte ich einen guten Zugang, sage ich mal, um mir die Materie anzuschauen und auch um nachvollziehen zu können, naja, manchmal gibt es solche Geschichten, das sind keine Geheimdienste, das sind einfach Leute, die zocken. Und der in dem Fall, muss ich sagen, da hat er teilweise gut gezockt und viel gutes Material gehabt. Er hatte ein Problem in der Veröffentlichung. Das hat ihm auch sehr viel gekostet, ja.
Jean Peters war das vom Recherchekollektiv Korrektiv über seine Begegnung mit dem Macher des Ibiza-Videos, mit dem Privatdetektiv Julian Hessenthaler. Und das ganze Interview zwischen den beiden ist zu hören und auch zu sehen auf der Seite von Korrektiv. Wir haben drüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast. Von uns gibt's jeden Werktag eine neue Folge.